Ich glaube, es ist immer wieder gut, auch über die Jahreslosung nachzudenken, sie uns in Erinnerung zu rufen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, wer bei euch über die Jahreslosung Anfang des Jahres gepredigt hat. Wer war denn das? Der Lothar wahrscheinlich. Ja, es ist gut möglich, ich weiß es nicht. Lässt sich das nicht entgehen. Wisst ihr noch, über was er gepredigt hat, also den Inhalt der Predigt? Ich glaube, dass sicherlich was hängen blieb beim einen oder anderen und jetzt heute Morgen nicht mehr abrufbar ist. Bestimmt hat euch Gottes Geist etwas ins Herz gelegt. Also wie gesagt, heute Morgen geht es über die Jahreslosung. Bevor wir über den Text nachdenken und ihn zu uns sprechen lassen möchten, will ich ihn uns einfach nochmal lesen und auch damit in Erinnerung rufen. 1. Mose 16. Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau, nachdem Abraham 10 Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatte. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abraham: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie dir's gefällt. Da demütigte Sarai sie, sodass sie vor ihr floh. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her? Wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Soweit der Text. Wer Kinder hat, der weiß, Kinder können einem manchmal ein Loch in den Bauch fragen. Je kleiner sie sind und sie reden können, dann geht's los. Wer, wie, warum, weshalb, wieso? Aber je älter die Kinder werden, je weniger fragen sie. Stellen sie diese W-Fragen. Manchmal geschieht das aus Unsicherheit heraus oder man will sich auch keine Blöße geben. Mal Frage an dich: Stellst du gerne Fragen? Wann hast du die letzte Frage in der Familienrunde gestellt? Also nicht, wann beginnt der Gottesdienst, sondern andere Fragen. Stellst du gerne Fragen? Es gibt 2 Sprichwörter, die heißen, ihr kennt die wahrscheinlich: Wer nicht fragt, bleibt dumm. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Das andere: Wer fragt, der führt. Wer führt, der fragt. Wer fragt, der führt. Wer führt, der fragt. Ob diese Aussagen stimmen, das überlasse ich dir mal selbst. Kannst du drüber nachdenken. Fest steht, dass Fragen Beziehungen stärkt. Fragen stärken Beziehungen. Und gute Fragen bringen uns im Leben oft weiter. Also hab Mut, Fragen zu stellen. Gerade dann auch, wenn ihr die Bibel lest. Warum ist das so? Was ist der Hintergrund und so weiter? Und sicherlich habt ihr es auch bemerkt, im eben gehörten Textabschnitt begegnen uns heute 2 solcher wichtigen Fragen. Wie kam es zu diesen Fragen? Schauen wir mal hin. Eine Frau namens Hagar liegt am Boden an einer Wasserquelle. Müde, erschöpft, ausgebrannt an Leib und noch mehr an ihrer Seele. Ausgebrannt im Herzen. Was ist passiert? Warum ist sie so entmutigt? Warum ist sie geflohen? Weggerannt zurück Richtung Ägypten. Da kam sie ursprünglich mal her. Weg von den Zelten Abrahams. Weg von der mobbenden und demütigenden Sarah. Und auf dem Boden liegend hört sie diese beiden Fragen. Wo kommst du her? Wo willst du hin? Und nehmen wir doch diese Fragen jetzt mal ganz persönlich auf. Und ich frage dich heute Morgen, wo kommst du her? Ich meine das jetzt nicht, wo kommst du heute Morgen her? Sondern welche Orte, welche Begegnungen und Menschen haben dich in den vergangenen Monaten gezeichnet? Was geht in deinem Herzen vor? Was hat dir vielleicht in den letzten Monaten das Leben schwer gemacht? Vielleicht zu schwer gemacht, sodass du ähnlich wie Hagar aufgeben möchtest. Vielleicht liegst du innerlich auch auf dem Boden und keiner merkt's. Was hat eventuell eine innere oder auch äußere Fluchtbewegung in dir ausgelöst? Wem oder was gehst du aus dem Weg? Hagar ist ja den Dingen aus dem Weg gegangen. Wem oder was gehst du vielleicht aus dem Weg? Und die Frage des Engels möchten wir heute Morgen auch mal hören, uns gefallen lassen, sage ich mal. Wir wollen sie hören, wo kommst du her? Dabei hat es ja gar nicht mit ihr, der Hagar, angefangen, sondern mit Abraham, dem Stammvater. Gott hatte zu ihm gesagt, tritt vor dein Zelt, schau in den sternenklaren Himmel, kannst du sie zählen? So zahlreich werden deine Nachkommen sein wie die Sterne am Himmel. Das war Gottes Versprechen, das war die Verheißung Gottes an Abraham. Und ich stelle mir so vor, wie oft mag Abraham immer wieder vor sein Zelt getreten sein, hat in den dunklen Sternenhimmel geblickt und irgendwie war dieser Sternenhimmel verhangen. Kein Stern zu sehen. 120 Mal gehofft, dass die Periode bei Sarah einmal ausbleibt und sie vielleicht ihm zuflüstert ins Ohr, Schatz, stell dir vor, ich bin schwanger. Die Verheißung tritt ein. Oder die Erfüllung der Verheißung. 10 Jahre warteten sie schon. Und das Warten an sich ist ja schon schwer, aber es wird unerträglich, wenn dabei auch die biologische Uhr seines Körpers tickt. Jahrelang für einen Menschen zu beten, ist schon schwer. Dass meine Frau, meine Kinder, mein Ehepartner zu Jesus findet. Dafür zu beten, dass der Sohn wieder zurückfindet. Dass vielleicht ein Krankheitslauf gestoppt wird. Dass sich die Situation in der Nachbarschaft am Arbeitsplatz verändert. Dass ich einen Partner finde. Jahrelang beten. Und wenn da nichts geschieht, wenn der Himmel trotz Verheißung verhangen bleibt, ihr Lieben, dann wird es, glaube ich, doppelt so schwer, dran zu bleiben. Und wenn dann noch in einem Gottesdienst andere von schönen Gebetserhörungen erzählen, dann kann es ganz schön an einem nagen. Was ist los? Dann kann es einem schwer ums Herz werden, wenn so rein gar nichts zu sehen ist, wenn so rein gar nichts passiert. Verhangener Sternenhimmel wie beim Abraham. Und wie oft gibt es dann auch die Stimme einer verständigen Sarah in mir. Moment mal, hat Gott nicht verheißen, hat Gott nicht gesagt, Abraham, von dir soll der Nachkomme kommen? Ja, Moment mal, von mir, der Sarah, hat er nichts gesagt. Also, dann schaue ich mal nach, was sich machen lässt. Und was sagt sie? Sie geht zum Abraham und sagt, nimm Hagar, meine Magd, zu deiner Frau. Wird sie schwanger, so gilt ihr Kind als dein und mein Kind. So heißt es ja schon in dem alten babylonischen Gesetzbuch, dem Codex Hammurabi in der Antike. Dieser Codex hatte viel Verständnis für die Kinderlosigkeit der Oberschicht und wenig für das Ergehen der Sklavinnen. Die Oberschicht konnte machen, was sie wollten mit den Sklavinnen. Um es kurz zu machen, Sarah meint es gut, Abraham findet es gut und Hagar tut es gut. Kurz zusammengefasst, Sarah meint es gut, Abraham findet es gut und Hagar tut es gut. Sarahs Vorschlag wirkt wie eine Art Verheißungsbooster. So eine mega Red Bull-Packung, wo man wieder, wo es wieder losgeht. Alle tun etwas, von dem sie meinen, dass es ein Problem löst. Aber wie das dann so ist, gute Absichten sind meistens nicht besser als die Menschen, die sie ausführen. Zurück zur Frage, wo kommst du her, Sarais Magd? Und ich höre sie sagen, Hagar, ich bin einfach nur ein Teil einer Familiengeschichte. Ich habe gar nichts zu sagen. Ich bin Teil einer Geschichte, in der mich andere gebrauchen, vielleicht sogar missbrauchen für ihre Zwecke. Vielleicht sogar missbrauchen im Namen Gottes. Was bin ich? Ich bin eigentlich nur eine Leihmutter, eine Gebärmaschine. Mittel zum Zweck, mehr bin ich nicht. Ihr Lieben, leider geschieht das bis heute. Missbrauch in unterschiedlicher Form, auch in christlichen Ehen und Familien. Manche Menschen erleben das, dass sie nur gebraucht werden, aber nicht geliebt oder gesehen. Nur der Dienst, aber nicht der Mensch mit seinen Bedürfnissen. Ich komme in den letzten Jahren in verschiedenen Gemeinden rum. Und manchmal begegnet mir das, dass Mitarbeiter mir sagen, wenn ich nicht da bin, wenn ich meinen Dienst nicht ausführe, dann fällt das auf. Aber sonst nimmt keiner eine Notiz von mir. Das ist traurig. Ich habe einen Besuch gemacht bei einem 80-jährigen Mann, hatte Geburtstag, hat jahrelang in die Gemeinde investiert. Ich kam etwa ein Vierteljahr danach und hat er gesagt, es ist keiner gekommen von der Gemeinde zum 80. Geburtstag. Jetzt kann man sagen, das ist ehrenkäsig. Okay, kann man. Aber ich weiß nicht, ob das gut ist. Wie sieht es da in unseren Gemeinden aus? Sehen wir nur den Dienst oder auch den Menschen, der dahinter dran ist, mit seinen Bedürfnissen, mit dem, was ihn ausmacht? Und dann wird Hagar durch Abraham schwanger. Ob Abraham daran Freude hatte, mit Sarahs Magd zu schlafen, wie er sich wohl dabei gefühlt hat, ich weiß es nicht. Darüber sagt das Wort Gottes ja nichts. Was er wohl dabei empfand und wie es Hagar dabei ging, ich sag's mal so, einfach hinhalten müssen. Vielleicht hat sie auch Hoffnung geschöpft, doch mehr als nur Sklavin zu sein. Vielleicht hat sie darauf gehofft, die Liebe von Abraham zu bekommen. Fest steht, mit einem Schlag sieht der Sklavenmorgen der Hagar anders aus. Die Sonne scheint heller als vorher, die Nacht ist nicht mehr so dunkel wie zuvor. Hagar weiß, dass das Kind, das sie unter ihrem Herzen trägt, dass es eine Trumpfkarte ist in ihrer Hand. Und diese Trumpfkarte spielt sie anschließend volle Kanne aus. Endlich mal die Chance zu haben, die Chance, den anderen anzutun, was sie mir angetan haben. Und so schnell wird aus seinem Opfer eine Täterin mit Vergeltungspotenzial. Wie du mir, so ich dir. Leider im negativen Sinn. Das ist das Hagar-Muster, Vergeltungspotenzial. Sie spielt ihre Trumpfkarte aus. Sie spürt, sie hat Oberwasser. Und wie schnell, ihr Lieben, nehmen wir dieselben Verhaltensmuster an, unter denen wir vielleicht gelitten haben. Wenn es die Chance gibt, dann zahlen wir mit gleicher oder besser noch mit größerer Münze zurück. Er soll auch mal oder sie soll auch mal spüren, wie das ist, wenn. Deshalb die Frage, ihr Lieben, heute Morgen, wo kommst du her? Und wie sieht es bei Sarah aus? Wie reagiert sie? Sarah selbst hat ja den Vorschlag mit Hagar gemacht und jetzt, als ihre Geschichte, als ihr Vorschlag so aus dem Ruder läuft, was tut sie? Sie geht zum Abraham und klagt den Abraham an. Es ist fast eine Art Fluch, den Sarah über ihren Mann ausspricht. Sie sagt, bei Gott, das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Was ich gerade erleben muss, das soll dir, Abraham, auch passieren. Bums, dir soll es nicht besser gehen als mir. Puh, das ist nicht so die feine Art. Ja, und immer dann, wenn es persönlich schwierig wird, eng wird, ja, was dann? Dann muss Gott herhalten. Als Zeuge, als Richter, als Sündenbock. Dann setzen wir Gott auf die Anklagebank. Hätte Gott nicht verhindern können, hätte Gott nicht. Warum handelt er nicht? Warum greift er nicht ein? Warum lässt er es zu? Er hätte es doch verhindern können. Dann stehen wir in die Gefahr, die eigene Verantwortung abzuschieben, so wie die Sarah. Sie ging zum Abraham. Und diese Schiene, Verantwortung abzuschieben, die haben wir seit dem Sündenfall. Seit Adam. Die Frau, die du mir gegeben hast, ist Problem, ist daran schuld, an dieser Misere, an der wir bis heute leiden. Aber die eigenen Anteile, wie es zu dieser Situation kommen konnte, meinen Anteil, das wird oft ausgeblendet. Und das ist Sarahs Muster. Eigene Anteile werden übersehen. Die eigene Verantwortung wird nicht gesehen, wird abgeschoben. Sarah hat nicht auf Gott gehört, wollte nicht. Das ist so Sarahs Muster. Verantwortung abschieben. Und der Abraham, der, von dem es heißt, dass er einer der ganz großen Glaubenshelden im Alten Testament ist, im Hebräerbrief lesen wir davon, der macht in dieser Situation, ich sage mal, eine ganz schlechte Figur. Von seinem Glauben, von seinem Vertrauen in Gott ist hier überhaupt nicht mehr die Rede. Er spielt das Spiel, das seine Frau Sarah beginnt, er spielt das Spiel einfach mit. Er nimmt seine Verantwortung nicht wahr. Ein Hören auf Gott, die Stille aufsuchen, Fehlanzeige. Wir lesen nichts davon. Abrahams Muster, keine Verantwortung übernehmen, die er eigentlich hätte übernehmen sollen. Und wieder hört die Stimme Sarahs, wieder hört er die Stimme Sarahs, wie schon vorher bei ihrem Vorschlag zur schnelleren Familienplanung. Eine schnelle Antwort muss her, damit wieder der Ehefriede oder besser gesagt Scheinfriede im Zelt herrscht. Ich finde es der Knaller, was dazu Sarah sagt. Tu mit ihr, wie dir es gefällt. Das ist so eine Art Freibrief. Tu mit ihr, was dir gefällt. Da gibt es keinen Versuch von Abrahams Seite her des Vermittelns. Wie damals beim Hirtenstreit bei seinem Neffen Lot. Da hat er Verantwortung übernommen und hat versucht, die beiden Seiten wieder zusammenzubekommen. Hier kneift er. Hier hält er sich irgendwie raus. Vielleicht hat er ein schlechtes Gewissen. Keine Ahnung. Kein Anhören beider Seiten. Kein nach Gott fragen, wie das weitergehen soll. Nichts. Kein Verantwortungsbewusstsein. Den scheinbar einfachen Weg wählen, das dünnste Brett bohren, das hat schon Tradition im Leben Abrahams. Ist nicht das erste Mal. Leider. Wir erinnern uns damals in Ägypten, als er Sarah für seine Schwester statt seiner Frau ausgab. Es hätte ihm fast das Leben gekostet. Diese Falschaussage. Damals hat er wohl Hagar als Sklavin, als eine Art Add-one, also so obendrauf, noch mitbekommen. Zusatzgeschenk, eine Sklavin. Und der Anblick Hagars hätte ihn eigentlich tagtäglich an seine Lüge und Gottes Bewahren erinnern können. Er hatte ein lebendiges Zeugnis vor sich, das ihn an sein Versagen und an Gottes Gnade erinnert hat, dass er das nicht nochmal tut. Aber irgendwie gelernt hat er aus jener Situation nicht viel. Vielleicht nichts. Vielleicht hat er es irgendwie verdrängt oder vergessen, nicht wahrhaben wollen. Scheinbar ist das Vergessen und Verdrängen eigener Fehler und Versagen so mächtig und macht auch vor Kindern Gottes, vor Glaubenden nicht Halt. Tu mit ihr, wie dir es gefällt. Übersetzt heißt das, mach mit Hagar, was du willst. Ihr Lieben, das ist ein Freibrief fürs Demütigen, für das Ausleben persönlicher Machtfantasien. Ich finde sowas schrecklich. Nochmal kurz zurück zu Sarah, was macht sie mit dieser Aussage? Ganz schnell wird aus einem Opfer eine Täterin mit Demütigungspotenzial. Sie demütigt ihre Sklavin. Sie drückt sie nieder, sie drückt sie in den Dreck. Hagar ahnt es, spürt es, sieht es kommen und das tut sie, sie läuft weg. Das ist ihre einzige Chance, weg hier, nichts wie weg. Was soll sie denn sonst machen? Und dann hört sie diese Frage in der Wüste, Hagar, wo kommst du her? Kurze Zwischenfrage. Wie viel Hagar-Muster, Sarah-Potenzial und Abraham vergessen haben wir in den letzten Monaten erlebt und eventuell auch ausgelebt? Findest du dich in einer dieser Möglichkeit wieder? Wo kommst du her? Was ist dein Erleben in den letzten Wochen, Monaten? Und dann kommt diese zweite Frage, wo willst du hin? Konnte Hagar noch auf die erste Frage antworten, so hat sie auf diese Frage keinen Plan, keine Antwort, nichts. Wohin sollte eine entlaufene, schwangere Sklavin gehen können? Wer nimmt so eine Person auf? Macht ihr nur Stress, macht nur Arbeit. Wer sollte sie aufnehmen und bei wem eine Zukunft finden können? So eine nimmt doch keiner auf. Man könnte jetzt den Bogen schlagen zu den Asylanten, will ich aber nicht. Ich sage nur so viel, wer nimmt Kinder vom Jugendamt auf? Auch im christlichen, in unserem guten sozialen Land. Die Jugendämter suchen händeringend nach Pflegestellen. Wer will sich mit denen abgeben? So ähnlich wie hier. Wer will eine Hagar aufnehmen? Sie stand mit dem Rücken zur Wand. Keinerlei Zukunftsperspektive. Obwohl es nicht ihre Idee war, mit Abraham zu schlafen. Sie konnte nichts dafür. Sie war ja nur Mittel zum Zweck. Sie wurde nur benutzt, und kam dadurch in diese absurde Situation hinein. Nicht toll, wirklich nicht schön. Zuerst hinhalten müssen, dann Prügel einstecken müssen und das Leben ist total verwirkt. Ich bin froh, dass diese Geschichte an diesem Punkt nicht zu Ende ist, sondern dass sie weitergeht. Wie aus dem Nichts, dort in der Wüste, taucht ein Engel Gottes auf. Er öffnet ihr eine Zukunft. Eine Zukunft, die mit dem Kind zusammenhängt, das sie unter ihrem Herzen trägt. Der Engel sagt, dieses Kind wird einmal ein großes Volk werden. Ismael heißt übersetzt, Gott hört. Und sie hört auch diese Frage, wo willst du hin? Der Engel schickt sie nicht in eine andere Gegend, nicht zu einer Oase mit dem Namen Glückseligkeit Himmel auf Erden, sondern zurück. Zurück zu Sarah und Abraham. Versetz dich mal in die Lage von der Hagar, wenn du hörst, von da, wo du geflohen bist, wo es einfach nur Kacke ist, da sollst du wieder zurück. Was geht in dir ab? Ich kann mir gut vorstellen, dass dies bei Hagar zuerst nicht gut ankam. Das ist kein guter Plan, lieber Engel, mag sie vielleicht gedacht haben. Nee, dahin zurück, wo ich gedemütigt wurde, für fremde Ziele missbraucht wurde, sorry, nicht mit mir. Und dennoch geht sie. Und sie wird nun als eine andere zurückgehen. Sie geht als eine zurück, deren Schreie nicht in der Wüste versandet sind, sondern an Gottes Herz gelangt sind. Ihre Schreie, ihre Ohnmacht ist nicht in der Wüste versandet, sondern ist an Gottes Herz gedrungen. Ismael, Gott hört. Wo willst du hin? Sie geht zurück in ihre alten Verhältnisse, wahrscheinlich nicht, weil sie das unbedingt wollte oder mit einer großen Halleluja-Stimmung, sondern weil dieser Weg ihr von Gott gewiesen wurde. Das ist der Unterschied. Dieser Weg wurde ihr von Gott gewiesen. Vielleicht ging sie mit Zittern und Zagen, mit tausend Fragen, aber sie geht. Weil nur der von Gott gewiesene Weg ihr eine tragfähige Zukunft eröffnet. Sie geht, weil nur der von Gott gewiesene Weg ihr eine tragfähige Zukunft eröffnet. Diese Begegnung am Wasserbrunnen hat sie verändert, im Herzen verändert, wie jene Frau am Jakobsbrunnen. Verändert deshalb, weil sie wahrgenommen, gesehen und wertgeachtet wurde. Eine Frau kehrt zurück mit einem veränderten Herzen, weil sie wahrgenommen, gesehen und wertgeachtet wurde. Und das bringt sie mit diesem Wort, das die Jahreslosung 2023 ist, zum Ausdruck: Du bist ein Gott, der mich sieht. Ihr Lieben, das steht über dem Leben von der Hagar. Und jener Brunnen, der dort gebaut wurde, ist in der Wüste, ist Zeug bis heute davon. Eine Frau kehrt mit einem neuen Herzen in alte Verhältnisse zurück. Aber als eine, die von Gott in ihrer Not gesehen wurde. Für alle anderen war sie nur Mittel zum Zweck. Für Gott aber war sie eine Frau mit unendlichem Wert. Eben Wert geachtet. Und das verändert einmal sie und dann auch die Verhältnisse, weil sie jetzt eine andere ist. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wer dann in der Bibel weiterliest, in diesem Kapitel 16, der hat den Eindruck, dass sich jetzt eine Art Linse öffnet. Dass dieses Sehen Gottes nicht nur bei der Hagar stehen bleibt. Das steht auch über dem Leben von der Sarah ein paar Monate später, als drei Männer zu ihnen nach Hain Mamre kommen und den beiden sagen, dass sie jetzt doch Eltern werden und Sarah sich das Lachen darüber nicht verkneifen kann, dann wird sie doch schwanger. Das sehen wir auch da, steht Gottes Leben Gnade drüber. Und es steht auch später über dem Leben von Abraham, als er später mit Isaak zum Berg Moria geht und seinen Sohn Isaak opfern wollte. Und es beinahe auch getan hätte. Aber stattdessen von Gott ein Wider bekam. Und der Ort, an dem Abraham den Wider opferte, den nannte er: Der Herr sieht. Am Ende droht Ismael zum eigentlichen Verlierer dieser Geschichte zu werden. Erst als Notlösung gezeugt. Als Notlösung gezeugt. Dann ungeboren verstoßen. Einen miserableren Start ins Leben gibt es, glaube ich, nicht. Aber auch für dieses Kind gibt es schließlich eine Zukunft. Das ist so, als hätte man Gott ein misslungenes Werkstück hingelegt mit dem Blick, mit der Bitte, bitte mach was Gutes draus. Mach etwas Neues draus. Und Gott hat das auch getan und das tut er bis heute, denn er ist ein Gott, der dich sieht. Ich weiß nicht, in welcher Situation du stehst. Ich weiß nicht, was du die letzten Wochen durchlebt hast. Vielleicht kannst du dich mit Hagar identifizieren, wertlos, hoffnungslos, missbraucht als Mittel zum Zweck. Wenn ich meinen Dienst vollrichte, dann bin ich gut, aber der Rest ist egal. Vielleicht bist du auch im Schmerz drin und schlägst im eigenen Schmerz zurück. Vielleicht befindest du dich in einer Sackgasse. Vielleicht kannst du dich mit Abraham identifizieren, der seine Verantwortung nicht wahrgenommen hat, der einfach weggeschaut hat, das Spiel mitgespielt hat, obwohl er genau wahrscheinlich wusste, das ist nicht gut. Wo er wusste, er hätte es unterbinden sollen. Vielleicht kennst du das auch in deinem Leben. Vielleicht kannst du dich mit Sarah identifizieren, die Geduld, das Vertrauen verloren, deshalb eigene Schritte unternommen hat, um da weiterzukommen. Und diese weiteren Schritte hatte Leid für sie und andere zur Folge. Ich weiß nicht, wie viel Hagar-Muster, Sarah-Potenzial und Abraham-Vergessen in dir steckt und immer wieder in unterschiedlichen Situationen zum Vorschein kommt. Was ich aber weiß, ist, dass Gott dich nicht übersieht. Dass Gott nicht an dir vorbeischaut, nicht wegschaut. Ganz egal, welches Muster in dir steckt, Gott schaut nicht weg. Seine Augen sind in Güte und Freundlichkeit auf dich gerichtet. Gott kommt nicht, um dich niederzudrücken, sondern er kommt, um dich aufzurichten. Aufzuheben aus dem Staub, in dem du vielleicht sitzt. Dieser Gott setzt sich neben dich. Das hat uns Jesus gezeigt. In den Evangelien können wir das lesen, wie er mit verachteten Menschen umgegangen ist. Wie er sich in den Staub neben sie gesetzt hat. Wie er an ihrer Zerbrochenheit und Gebrochenheit teilgenommen hat. Und so nimmt auch Jesus an deiner Zerbrochenheit und Gebrochenheit deines Lebens teil. Von Friedrich Bodelschwing gibt es den Satz, es geht kein Mensch über die Erde, den Gott nicht liebt. Ich möchte diese Tatsache umformulieren und sagen, es geht kein Mensch über die Erde, den Gott nicht sieht. Denn du bist ein Gott, der mich sieht. Amen.